Da sind wir plötzlich ausgebremst und haben es gar nicht in der Hand, wann, wie oder ob es weitergeht. Und es ist schon im Kleinen schwer, umso mehr in größeren Sachen. Warten auf Heilung, warten auf die passende Arbeitsstelle, auf den lange ersehnten Partner oder ein Kind. Warten darauf, was auch immer du jetzt einsetzen möchtest. Wir befinden uns mitten im Advent, in der Zeit, die vor vielen Jahren als Wartezeit eingerichtet wurde. Als Zeit, wo wir darauf warten, dass Jesus wiederkommt und die Ewigkeit beginnt. Und damit befasst sich auch unser Text. Den finden wir im Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 8, Verse 22 bis 25. Wir wissen, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Ja, wir warten unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Als ob das so einfach wäre. Ich weiß nicht, wie es dir mit Warten geht. Ich finde es schwierig und ich glaube, dass es schwierig ist, sehen wir auch an diesen ganz verschiedenen Strategien, wie wir damit umgehen. Zum Beispiel können wir versuchen, das Warten zu umgehen, indem wir unser Schicksal selbst in die Hand nehmen, versuchen, alles dran zu setzen, unserem Sehnsuchtsziel näher zu kommen. So wie es Abraham irgendwann gemacht hat, als sich der lange ersehnte und versprochene Sohn nicht eingestellt hat. Mit Folgen, die viel Schmerz mit sich gebracht haben. Man kann auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Warten und nichts tun, gefangen in Passivität. Wie viele Leute sind einsam, weil sie darauf warten, dass jemand anderes den ersten Schritt auf sie zugeht? Oder wir versuchen das Warten und das, wonach wir uns in der Tiefe des Herzens sehnen, zu verdrängen. So zu tun, als gäbe es nur das, was gerade vor Augen ist. Paulus verdrängt es nicht, er vermeidet es nicht, sondern er packt das Thema beim Schopf. Und er macht klar, ja, wir leben in einer Wartezeit. In einer Zeit, in der der Ist-Zustand nicht so ist, wie das, wonach wir uns sehen und was wir erhoffen. Und damit beginnt unser Text. Wir wissen, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt. Paulus schreibt es als nüchterne Tatsache. Alles seufzt, die gesamte Schöpfung. Das sehen wir ja auch auf so vielen Ebenen. Die Natur in Zeiten des Klimawandels, Ungerechtigkeit im Kleinen wie im Großen, Hunger, Kriege, Verfolgung, Terror. Ja, die Schöpfung seufzt. Und auch wir als Teil der Schöpfung seufzen. Die Frage ist nicht, ob wir seufzen, sondern höchstens worüber. Was macht dir so einen Schmerz, so eine innere Not, die dich seufzen lässt? Ist es der Zustand der Schöpfung? Sind es Kriege? Ist es persönliches Leid?
Paulus ist, obwohl er das so benennt, kein Schwarzmaler, der nur das Negative sieht. Er sagt ja, sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat. Also er benennt explizit, was wir schon haben. Und das sehen wir auch, wenn wir das ganze Kapitel 8 angucken, in dem unser Text eingebettet ist. Da geht es um ganz viel, was wir schon geschenkt haben. Durch Jesus sind wir, wenn wir zu ihm gehören, frei von aller Schuld. Wir sind Gottes Kinder, wir dürfen Papa sagen zu Gott. Und am Ende von Römer 8 heißt es zusammengefasst, egal was uns zustößt, nichts und niemand kann uns von der Liebe trennen, die Gott für uns hat. Wir sind schon so beschenkt. In ein paar Wochen feiern wir Weihnachten und erinnern uns daran, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, weil er bei uns sein wollte, weil er so eine Liebe hat zu uns. Seit Ostern wissen wir, dass Jesus der Sieger ist. Wir haben davon auch gerade gesungen. Seit Pfingsten ist uns der Heilige Geist geschenkt und wir wissen, dass wir nicht mehr alles aus eigener Kraft machen müssen. In gewisser Weise haben wir also schon himmlische Zustände. Mit Jesus hat das Reich Gottes ja schon angefangen. Er handelt und wirkt, aber auch das noch nicht ist Realität. Wo wir hinschauen, gibt es Leid, Schmerz, Streit oder noch mehr. Kürzlich hat es mal jemand so zu mir gesagt, und das fand ich sehr treffend, wenn ich doch in Jesus bin, warum tut so vieles noch so weh? Es ist eben noch nicht der Himmel auf Erden, sondern wir leben auf einer Erde, die seufzt und stöhnt. Und genau das ist das, was unsere Zeit ausmacht. Wir leben gleichzeitig sowohl im schon jetzt, wo uns so viel geschenkt ist, als auch im noch nicht. Und da finde ich das auch bemerkenswert, was Paulus schreibt. Er spricht von den Geburtswehen. Was Geburtswehen ausmacht, sind ja nicht nur diese unglaublichen, unfassbaren Schmerzen, sondern dass diese Wehen auf das ausgerichtet sind, was kommt, dieses Kind, was geboren wird. Und diese stärker werdenden Wehen und häufiger werdenden Wehen zeigen, dass die Geburt bevorsteht. Und ich frage mich schon, wenn wir jetzt so unsere Nachrichten angucken, was es so an Nöten gibt in dieser Zeit, die scheinbar immer dringlicher und immer lauter werden, ob das nicht so ist, weil wir wie die Geburtswehen auf die Zukunft zugehen, die Zeit der Ewigkeit Gottes. Das Gute daran, das, worunter wir jetzt stöhnen, wird nicht das letzte Wort haben. Das Beste kommt noch. Das, wozu, wie es im Text heißt, wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind, wenn Jesus wiederkommt. Und damit sind wir im Advent. Heilsgeschichtlich sind wir genau da, in der Zeit, in der wir darauf schauen, dass Jesus wiederkommt. Aber vor dem, was kommt oder vor dem, der kommt, steht eben das Warten. Diese Spannung zwischen dem, was ist und dem, wonach wir uns sehen. Ich glaube, was das Warten so schwer macht, ist, dass wir es nicht in der Hand haben. Das ist ja so ein Gefühl von Ohnmacht. Es ist eigentlich ein völliger Kontrollverlust. Und ich glaube, das ist gerade in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft schon ziemlich unpopulär, wo wir doch so gern die Dinge managen. Und dann wissen wir noch nicht mal, wann es soweit sein wird. Da geht es uns ein bisschen wie mit der Uhr in dem Bild. Wir wissen noch nicht mal, ist es 5:12, 2:12 oder kommen noch ganz andere Zeiten. Wir wissen, es geht auf die Ewigkeit zu und Gott wird sagen, wann es soweit ist. Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als diese Wartezeit auszuhalten und sie zu gestalten, vielleicht als Vorbereitungszeit zu nutzen. Wie also können wir in dieser Zeit leben? Und da schauen wir nochmal in den Text. Wenn man sieht, was ist das häufigste Wort, da landen wir dann bei der Hoffnung oder dem Hoffen. Man könnte diesen Teil vielleicht so zusammenfassen, weil wir auf das hoffen, was noch kommt, können wir warten. Also weil wir hoffen, können wir warten. Wie hilft jetzt die Hoffnung beim Warten? Ich glaube schon, dass es so ein Grundprinzip ist. Hoffnung richtet unseren Blick auf das, was noch kommt. Und damit lässt sich manches Schwere leichter aushalten. Mir hat vor ein paar Wochen jemand gesagt, seit ich beschlossen habe, im Sommer nächsten Jahres in Rente zu gehen, kann ich das, was echt schräg läuft an Arbeit, mit einer gewissen Gelassenheit aushalten. Oder wie viel Strapazen auf irgendeiner Reise nehmen wir in Kauf, in der Hoffnung auf ein tolles, lohnendes Ziel. Weiß nicht, wie es euch Eltern von Kleinkindern geht, in der Hoffnung, dass dann die Zeit kommt, wo man sie nicht mehr wickeln muss, wo sie sich selbst anziehen und wo vielleicht nach dem Essen nicht mehr auf dem Tisch und unter dem Tisch und um den Tisch herum alles ein großes Chaos ist. Oder ein Umbau, der sich in die Länge zieht, wo wir die Hoffnung haben dürfen auf die Räume, die wir irgendwann mit Leben füllen. Weil Hoffnung uns Kraft gibt, deshalb lohnt es sich auch zu schauen, was die Bibel uns verspricht, worauf wir hoffen. In unserem Text ist die Rede vom künftigen Erbe, von der Erlösung, von der Errettung. Ein Vers weiter vorne heißt es, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Erbe, Erlösung, Errettung, Herrlichkeit, ohne dass ich das jetzt vertiefen kann, das sind doch wunderbare Aussichten. Und um noch ein paar weitere Zusagen zu nennen, Trauernde werden getröstet, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten werden gesättigt, die verfolgt werden, bekommen einen großen Lohn. Die Bibel spricht von einem Hochzeitsfest, wo Christus seine Gemeinde heiratet, also Freude pur. Wir haben doch wunderbare Zeiten vor uns. Wobei man könnte ja sagen, ist das jetzt nicht irgendwie so eine Ewigkeitsvertröstung? Also ein billiges Vertrösten auf die Ewigkeit, das ist nichts, was ich in der Bibel finde. Denn sie leugnet nicht den jetzigen Schmerz. Genauso wenig, wie sie dazu auffordert, die Hände in den Schoß zu legen und nur auf die Ewigkeit zu warten. Aber ja, unser Text bietet einen Ewigkeitstrost. Das sagt Paulus auch in einem anderen Brief. Der Blick auf Gottes Ewigkeit darf und soll uns trösten. Er sagt, wir sollen uns mit dem Blick auf die Zukunft untereinander trösten. Und ich glaube, wer tatsächlich leidet unter dem, was jetzt ist, dem kann der Blick auf eine Zukunft ohne dieses Leid ein echter Trost sein. Ich finde, das kann man gut spüren, wenn wir Lieder singen, die im 30-jährigen Krieg geschrieben wurden, einer großen Notzeit. Oder wenn wir denken an die Sklaven in Amerika, ohne Rechte, entwürdigt, auf den Baumwollplantagen. Und wenn man dann ihre Lieder anhört, die Spirituals, die auch von der Ewigkeit singen, und das Gefühl hat, sie halten sich an dieser Hoffnung fest. Wenn du zu den Menschen gehörst, die leiden in einer Situation, die du selbst nicht ändern kannst und die sich vielleicht auch auf dieser Erde nicht ändern wird, dann wünsche ich dir von Herzen, dass dir Gottes Versprechen für die Ewigkeit ein Trost sind oder werden. Dass es eines Tages gut sein wird. Ohne Leid, ohne Schmerz. Und dann möchte ich dir zusprechen, was in Offenbarung 21 steht. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen. Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal, denn was früher war, ist vergangen. Nachdem ich jetzt so viel über die Hoffnung auf die Zukunft, auf die Ewigkeit Gottes gesprochen habe, möchte ich noch einen anderen Aspekt der Hoffnung benennen und den finden wir im Hebräerbrief. Da schreibt der Verfasser im Blick auf die Hoffnung, die wir haben auf Erlösung und Ewigkeit. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Also Hoffnung als Anker. Wir können uns das Bild gut vorstellen. Ein Schiff, was auf den Wellen unterwegs ist, das kann manchmal geschmeidig gehen, manchmal ist es ein bisschen anstrengender. Und wenn es Zeit für eine Pause wird, dann steuert der Kapitän in den Hafen oder in eine ruhige Bucht und setzt Anker. Der Anker gibt dem Schiff Sicherheit, er gründet, er gibt Halt, er verortet das Schiff, damit es nicht frei umhertreibt. Wichtig ist dabei natürlich, wo der Anker gesetzt wird. Und in unserem Text heißt es, der Anker verbindet uns mit dem Innersten des Heiligtums. Also das Allerheiligste. Das, was im Alten Testament im Tempel und im Offenbarungszelt eingerichtet wurde, als Ort von Gottes Gegenwart, wo Gott auf dieser Erde wohnt. Und der Ort, der so heilig war, dass nur der Hohepriester einmal im Jahr unter bestimmten Auflagen dort hinein durfte. Dieser Ort ist durch Jesus für uns zugänglich. Das heißt, wir dürfen ankern in der Gegenwart Gottes. Spannend ist in diesem Vers auch die Zeitform. Da geht es nämlich gar nicht um Zukunft. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer Anker, der uns verbindet. Also das gilt jetzt. Wir dürfen jetzt schon unseren Anker werfen in Gottes Gegenwart. Die Bibel spricht davon, dass Christus durch den Heiligen Geist in uns lebt und dass wir in Christus sind. Das ist schon Realität. Wir feiern nachher das Abendmahl. Das ist auch so eine Art der Gegenwart Gottes. Durch Jesus sind wir verbunden mit Gott. Das heißt, wir dürfen mit all dem, was uns bewegt, mit unserer Sehnsucht, mit unserem Schmerz, mit der Schuld und all dem anderen, was es noch nicht dieser Zeit ausmacht, zu ihm kommen, mit ihm ins Gespräch kommen. Und so wenig ein Schiff dafür gebaut ist, immer im Hafen zu liegen, so wenig macht es Sinn, wenn ein Schiff rastlos auf den Wellen hin und her unterwegs ist. Es braucht diese Zeiten des Ankerns. Manchmal vielleicht auch nur ganz kurz, so einen tiefen Atemzug holen und erinnern, ja Gott, du bist da. Erich hat in 2 Wochen in seiner Predigt von der Frage gesprochen, wie unser Seelenschiff aufgestellt ist. Manchmal ist es an der Zeit, unser Schiff neu einzunorden, aufzustellen. Und auch da hilft auch eine längere Zeit des Ankerns in Gottes Gegenwart. Vielleicht hast du auch aktuell das Gefühl, dass Gott dich warten lässt. Solche Zeiten sind wirklich schwer auszuhalten. Die gute Nachricht dabei ist, Gott lässt dich im Warten nicht allein. Er ist da, unabhängig davon, ob du ihn fühlst. Es ist zwar so, wenn wir Gott suchen, seine Gegenwart suchen in schwierigen Zeiten, dann wird es nicht unbedingt gleich leichter. Es fühlt sich nicht immer anders an. Und doch, ich glaube, es liegt ein großer Segen darauf, wenn wir gerade in den schweren Zeiten immer wieder Gottes Gegenwart suchen. Vielleicht so ein bisschen nach dem Motto, wie Petrus es gesagt hat, Herr, wohin sonst sollten wir denn gehen? An wen sonst sollte ich mich denn wenden? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und manchmal dürfen wir im Nachhinein auch erkennen, dass wir gerade da gewachsen und gereift sind, wo wir uns in schweren Zeiten Gott zugewandt haben. Gott vertröstet uns nicht nur auf die Zukunft. Uns mit Gott zu verbinden, ist Gegenwart pur. Gott ist nah, jetzt schon, heute, hier, mitten im Leben, morgen und an jedem weiteren Tag. Das hat er uns versprochen. Ich glaube, wer so hofft, für den ist es leichter, beharrlich zu warten, wie es in unserem Text hieß. Nun ist es aber so, dass unser Leben nicht nur im luftleeren Raum stattfindet zwischen Gott und mir, sondern wir leben ja mitten in einem Alltag, mitten in Beziehungen, die gestaltet werden wollen. Die Frage ist, was hat uns denn da die Ewigkeitsperspektive zu sagen? Da zitiere ich nochmal etwas aus dem Hebräerbrief. Lasst uns an dem unwandelbaren Bekenntnis der Hoffnung festhalten, denn er, der die Verheißung gegeben hat, ist treu. Lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Ermuntert einander und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag naht. Also gerade mit Blick auf die Ewigkeit, schreibt der Hebräerbriefverfasser, sollen wir uns zu Liebe und guten Taten anspornen. Und ich glaube, gerade da, wo wir mit beiden Beinen auf der Erde stehen und den Blick in die Ewigkeit gerichtet haben, dann leben wir ein Leben, was eine Auswirkung hat. Denn dann sind wir Hoffnungsmenschen. Und da liegt ein Riesenpotenzial mitten im Alltag, weil uns dieser Ewigkeitsblick ja auch die, oder Zukunftsblick, die Prioritäten zurechtrückt. In einer Welt, die voll ist von Möglichkeiten, von Dingen, die scheinbar wichtig sind, da kann uns das eine Orientierung geben. Oder es hilft uns auch, einen anderen Blick zu haben. Also wenn uns hier auf dieser Erde manchmal Dinge begegnen, die echt schwierig sind oder schwierige Zeitgenossen, da zu wissen, es gibt einen Gott, der mich sieht, das kann manchmal zu einer gewissen Gelassenheit verhelfen. Und weil Jesus uns mit Gott versöhnt, haben wir einen Frieden, auch jetzt schon, dadurch, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Und da können wir auch jetzt schon einen Frieden haben, der nicht von dieser Welt ist. Und hier möchte ich eine Zwischenbemerkung machen, falls du jetzt sagst, diesen Frieden kenne ich eigentlich gar nicht so, oder ich weiß gar nicht genau, ob diese Zukunft, von der du da sprichst, ob die für mich auch was ist. Wenn du dir da nicht sicher bist, dann geh dieser Frage nach. Komm vielleicht nach dem Gottesdienst nach vorne oder such dir irgendeinen Mitarbeiter, der dir da helfen kann, diesen Frieden mit Gott zu finden. Bleib dran. Als Menschen, die durch Jesus zu Gott gehören, sind wir Hoffnungsträger. Und ist es nicht genau das, was unsere Gesellschaft in unserer Zeit braucht? Also meine Wahrnehmung ist, dass es ganz schön viele Leute gibt, die im Grunde ihres Herzens verzweifelt und hoffnungslos sind. Auch junge Menschen, das finde ich tragisch. Es gibt aber auch so viel Egoismus, als käme es darauf an, hier und jetzt das Maximale für sich rauszuschlagen. Kennt ihr das? Oder auch das andere, der Versuch, hier auf dieser Erde eine schöne, heile Welt aufzubauen. Ich finde, manchmal ist das extrem, wenn wir an Weihnachten denken, was da für Erwartungen geschürt werden an das perfekt harmonische Fest. Die Erwartungen, die dann so hoch sind, dass es einen guten Teil der Bevölkerung in eine Depression stürzt, weil sie das eben nicht haben. Vielleicht sieht es bei uns in unserer Gesellschaft gerade deshalb so aus, weil vielen Menschen die Ewigkeitsperspektive abhanden gekommen ist. Und gerade in dieser Zeit braucht es Menschen, die trotz allem, was bedrohlich ist, nicht verzweifeln, weil sie wissen, Gott hat alles in der Hand. Menschen, die wissen, dass Jesus größer ist als alle Ängste oder Bedrohungen. Menschen, die inmitten aller zwischenmenschlichen Konflikte einen Frieden in sich tragen, weil sie mit Gott versöhnt sind. Und Menschen, die aus dieser Hoffnung heraus das Leben aktiv und liebevoll gestalten. Ich glaube, gerade in unserer heutigen Zeit dürfen und sollen wir Hoffnungsmenschen und Zukunftsmenschen sein. Klingt vielleicht wie ein Idealbild, aber das ist der Weg, auf dem wir unterwegs sind. Das ist die Stellung, die wir haben als Kinder Gottes. Und aus dieser Position heraus haben wir einen Auftrag an die Welt. Kann es sein, dass du gerade da, wo du bist, an deiner Arbeitsstelle, in deiner Nachbarschaft, als Hoffnungsträger gefragt bist? Was also heißt das jetzt zusammengefasst für mich und dich persönlich? Wie das Warten gestalten? Ich habe mal ein paar Vorschläge, um das zusammenzubündeln. Wir dürfen einen Adventsblick einnehmen. Also dem ins Auge schauen, dass wir auf die Ewigkeit zugehen. Und dabei ist in dem Advent beides enthalten. Es ist diese Wartezeit, da ist diese Sehnsucht da, aber auch die Vorfreude. Wir dürfen einen Adventsblick einnehmen mit Sehnsucht und Vorfreude. Und wir singen gleich nach der Predigt ein Lied, was ein bisschen sperrigen Text hat und noch eine noch ältere Melodie. Aber ich habe es mir gewünscht, weil das so diese beiden Aspekte so beinhaltet. Die Sehnsucht, die manchmal fast schmerzhaft ist, und die fröhliche, jubelnde Vorfreude. Wir dürfen das Warten gestalten mit Blick auf Gottes Zusagen. Wir haben viele Zusagen von Gott. Und vielleicht ist hier deshalb der heutige Text auch ein Trost. Manchmal spielt das Leben aber auch so, dass wir den Glauben an oder die Hoffnung auf Gottes Zusagen verlieren, weil das Warten schon so lange geht, weil das Leben zu schmerzhaft war. weil wir trotz aller Mühe und guter Zusagen gescheitert sind? Oder weil Menschen sogar innerhalb der Gemeinde so verletzen können? Die Frage ist, wo hast du in den Enttäuschungen deines Lebens den Hoffnungsblick verloren? Und bist du bereit, darüber wieder mit Gott ins Gespräch zu kommen? Ihm deine Enttäuschung zu klagen und ihm dann das Vertrauen überhaupt oder neu zu schenken? Möchtest du mit Blick auf Gottes Zusagen Hoffnung neu wagen? Wie wir noch warten können, ist, dass wir den Anker werfen. Es kann ja sein, dass das Leben und unsere Gedanken und unser Tun so ausfüllt, dass es kaum gelingt, über den Tellerrand zu gucken. Ich glaube, dafür ist der Advent prädestiniert, weil so viel im Kopf ist. Und da kann es auch diesen Anker werfen, Gottes Gegenwart zu suchen, kann da was sein, an was wir uns immer wieder erinnern müssen. Wo möchtest du den Anker neu werfen und Gottes Gegenwart suchen? Wir dürfen das Warten gestalten mit beiden Füßen, mit beiden Beinen auf der Erde. Wie ist es denn mit deinem Blick auf die Welt und diese Zeit? Kennst du Menschen oder Situationen, die dich herausfordern und wo du Hoffnungsträger sein kannst? Liebe leben, dem Frieden nachjagen, mit Taten und Worten auf den Gott der Hoffnung hinweisen? Wo und für wen möchtest du mit beiden Beinen auf der Erde Hoffnungsträger sein? Wir haben jetzt eine kurze Zeit der Stille, wo du diese Fragen bewegen kannst und überlegen und Gott fragen, was als nächster Schritt für dich dran ist und wo du wachsen möchtest. Jetzt kommen auch gleich Körbchen rum. Da sind so Zettel drin und wer braucht auch Stifte. Die Stifte reichen nicht für alle, die könnt ihr euch ein bisschen teilen bitte und hinterher vielleicht auch wieder abgeben. Auf die Kärtchen kannst du vielleicht ein Wort schreiben, ein Stichwort oder einen kleinen Satz, etwas, was du als nächsten Schritt umsetzen möchtest. Vielleicht eine Zusage, die du festhalten möchtest. Eine Erinnerung an Gottes Gegenwart. Oder den Namen von einem Menschen, dem du Hoffnungsträger sein möchtest. Ich bete gerade und dann haben wir eine Zeit der Stille. Lebendiger Gott, ich danke dir dafür, dass du uns Hoffnung gibst und uns zu Hoffnungsträgern gemacht hast. Und jetzt bitte ich dich, dass du durch deinen Heiligen Geist jedem von uns zeigst, was der nächste Schritt ist, zu dem du uns einlädst. Amen. Und nun lade ich euch ein zu einer kleinen Advents-Challenge. Nämlich, wie ihr das, was ihr jetzt aufgeschrieben habt, einüben oder euch daran erinnern könnt. Und das Beste daran ist, das braucht keine extra Zeit. Das ist ja wichtig im Advent. Also keine extra Minute, keine extra Sekunde. Weil das ist so, jedes Mal, wenn dich das Leben sowieso ausbremst, vor der roten Ampel, wenn du auf die Bahn oder den Bus wartest, im Aufzug oder davor, wenn der Computer dich hängen lässt oder eine Telefonwarteschleife, wenn der Kaffee durchläuft, wenn du ein Stück Schokolade aus deinem Adventskalender nimmst, genau dann kannst du das einüben oder dich an das erinnern, was dir jetzt Gott aufs Herz gelegt hat. Und mit ihm ins Gespräch kommen. In unserem Leben wird es immer wieder Wartezeiten geben. Das können wir gar nicht verhindern. Aber wir können darauf schauen, wir können entscheiden, worauf wir schauen. Wir dürfen unseren Blick richten auf Gott, der da ist und der kommen wird. Die Frage ist, wartest du noch oder hoffst du schon?